Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Gerhard Schröder.
Wie kann man die Erinnerung wachhalten an Gräueltaten, die nicht vergessen werden dürfen? Das fragen sich schon seit einigen Jahren viele Menschen in München-Neuaubing. Dort stehen noch Baracken eines ehemaligen KZ-Außenlagers, direkt neben einem Gelände, auf der eine Neubausiedlung entstehen soll. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. 24 Konzentrationslager mit über 1000 Außenlagern errichteten die Nationalsozialisten in Europa, um ihre Terrorherrschaft abzusichern. In und um München gab es allein 500 davon. Aber nur eines ist noch fast vollständig erhalten, das Außenlager in Neuaubing. In den einstigen Baracken leben heute KünstlerInnen, nebenan entsteht eine große Neubausiedlung. Schon vor 10 Jahren hat die Stadt beschlossen, auf dem Gelände eine Gedenkstätte zu errichten, die an die Gräuel der Nazis erinnern soll. Keine leichte Aufgabe offenbar, denn geschehen ist bis heute nicht viel. Susanne Lettenbauer kennt die ganze Geschichte.
Das ist sehr wahrscheinlich die Frauenbaracke gewesen. Also hier war Mauer und der nächste Raum, dieser Zwischenraum, ging dann quasi bis hier.
Susanne Musfeld-Gohm deutet auf den Boden. Scharf zeichnen sich Spuren früherer Mauern ab. Was heute ein geräumiges, gemütliches Zimmer für ein Künstlerduo ist, waren einmal 3 getrennte Räume. Sie müssen winzig gewesen sein, vielleicht 15 Quadratmeter. Jedes einzelne vollgestellt mit Doppelstockbetten für mindestens 8 bis 10 Zwangsarbeiterinnen. Nur in einem Zimmer stand ein kleiner Eisenofen. Eine typische Baracke, wie sie deutschlandweit in Zwangsarbeiter- und Konzentrationslagern standen.
Also wenn man so durchgeht und durch diese Tür geht und ich dann so diese Zahl sehe, dann denke ich, puh, ja, das war damals.
Als ich so eingezogen bin, da macht man so kleine, ich nehme den Raum im Besitz, Sachen wie zum Beispiel Fenster putzen, ja, als ich das übernommen habe. Und als ich so diese Fenster geputzt habe, da habe ich irgendwie so einen kleinen Flashback gehabt und habe gedacht, oh Gott, wer hier schon durchgeschaut hat.
Das Gelände gehörte im Dritten Reich der Reichsbahn, die Zwangsarbeiter jeden Tag zu Fuß ins 2 Kilometer entfernte Reichsbahn-Ausbesserungswerk RAW treiben ließ. Nach dem Krieg kümmerte sich die Deutsche Bahn kaum noch um die 20.000 Quadratmeter große Anlage. 2014 wurde sie verkauft. Kurzzeitig wurde sie als Lehrlingsheim genutzt, dann als Schrottplatz. In eine der Baracken zog ein Kindergarten ein. Was genau hier ablief in der Nazi-Zeit, daran erinnert sich noch eine Zeitzeugin, Anna Wladimirovna Liebstowa. Als 13-Jährige wurde sie 1944 gemeinsam mit ihrer Mutter und 2 Schwestern nach München verschleppt.
Ich erinnere mich daran, wie wir dort lagen. Dann begannen sie uns zur Arbeit zu bringen. Sie haben alle diese Minderjährigen versammelt und die Patrouillen führten uns zu diesem Werk oder einer Werkstatt oder so etwas. Ich weiß es nicht genau. Wir haben dort etwas angefertigt. Man gab uns solche langen Streifen aus Eisen. Dort war eine Werkbank und wir mussten an dieser Werkbank diesen Draht zerschneiden.
In der alten Lagerküche hat heute Steinmetz Peter Heesch seine Werkstatt. Holzfußboden, gemauerte Wände, hohe Decken, alles original. Nur ein Ofen ist dazu gekommen.
Es ist nicht unangenehm. Es ist, ich würde sagen, es schärft das Bewusstsein. Auch in den anderen Baracken. Es schärft das Bewusstsein, dass es sowas gibt, dass es sowas gab. Und ich meine, Zwangsarbeit gibt es heute noch in der ganzen Welt.
Jetzt soll ein Gedenkort entstehen. Gleichzeitig sollen aber die Werkstätten bleiben, auch der Barackenkindergarten und eine kleine Tierfarm des städtischen Sozialamtes. Seit 2011 beschlossen wurde, das ehemalige Zwangsarbeiterlager zu sichern, wird im Rathaus von München immer wieder über das Projekt gesprochen. Eine Baracke wurde saniert, eine App ist in Arbeit. Die geplante Ausstellung wird wohl erst 2024 eröffnet. Voraussichtlich, sagt Projektleiter Paul Moritz Rabe vom NS-Dokumentationszentrum München. Fast 80 Jahre nach der Befreiung des Lagers durch die Amerikaner. Zeitzeugen gibt es fast keine mehr. Warum dauert das so lange?
Gute Frage. Das hängt viel mit städtischen Verwaltungsprozessen zusammen oder öffentlichen Verwaltungsprozessen, aber auch damit, dass dieses Gelände am Anfang noch gar nicht im Besitz der Stadt München war. Das heißt, in den ersten Jahren ging es ja auch erstmal darum, dieses Gelände zu sichern, zu kaufen, und das ist erst seit 2014 der Fall. Ein anderer hing dann damit auch damit zusammen, dass das NS-Dokumentationszentrum selbst erst 2015 gebaut wurde.
In direkter Nachbarschaft des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers entsteht derzeit das größte Neubauprojekt Münchens mit 20.000 Wohneinheiten. Das Leben geht weiter. In welcher Form passt dann noch ein Gedenkort hierher? Historiker Rabe?
Es gibt hier sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie dieser Ort sein soll in Zukunft. Da ist durchaus auch eine Spannung. Also es gibt die Meinungen, die eher so sind, dass man sagt, es muss das Lager wieder deutlich sichtbar erkennbar werden, dass man dann auch architektonisch direkt sehen kann, wenn man den Ort betritt. Dann gibt es aber auch solche, die sagen, naja, gerade das Besondere ist der zweite Blick, dass man die gegenwärtige Nutzung, hier ist ein Kindergarten etwa, auch nicht verdrängt durch die Vergangenheit. Wir streben irgendwas dazwischen an.
Eine vage Aussage. Klar ist, bei allen Gedenkstätten Deutschlands sei man sich einig, so der Chef der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, dass Teile oder Gebäude von Opferorten wie Buchenwald, Dachau oder eben Neuaubing nicht rekonstruiert werden sollen. Man werde kein Disneyland zulassen, betont Freller. Künftig werde eben mit Videos von Zeitzeugen, Originalaufnahmen, VR-Technik und Smartphone-Applikationen gearbeitet. Der Grund: Rekonstruktionen könnten bei der rechten Szene und all denen, die für die Gräueltaten der Nazis sensibilisiert werden sollen, als Nach- und damit Fake-Bauten belächelt werden und gerade das Gegenteil bewirken.
Ich will nichts überemotionalisieren, also keine Gefühlszuserei oder sowas. Aber was es braucht, ist ein emotionaler Zugang, wenn ich Verhalten ändern will. Also nur mit kognitivem Wissen mögen manche wenige Köpfe dadurch sich anders verhalten, aber insgesamt heißt ja auch erinnern, dass es nicht nur forschen und wiedergeben ist, sondern dass man eigentlich lernt, aus Empathie zu den Menschen, zu den Opfern, sich anders verhält. Aber um eine Empathie herzustellen, brauche ich mehr als nur Geschichtswissen.
Im Zuge des benachbarten Neubauprojektes Freiham für rund 50.000 Menschen wird künftig ein öffentlicher Weg quer durch das Lager führen. Kinder, Hunde, Jogger laufen über das Gelände. Für Bildhauer Peter Heesch eher eine Chance.
Also was das Spannende an dem Gelände und an dem Arbeiten hier ist, dass wenn Menschen kommen, die kommen, weil sie hier spazieren gehen, die kommen hierher, weil sie einen Schreiner suchen, die kommen hierher, weil sie eine Kunstausstellung sehen oder wir eine Veranstaltung haben. Die kommen nicht her, um einen Gedenkort oder Erinnerungsort zu besuchen, gibt es natürlich auch. Dann ist es, glaube ich, eine Möglichkeit, andere Menschen damit zu erreichen, als wie mit einem klassischen Museum oder mit einer ganz klassischen Gedenkstätte.
Die soll es in Neuaubing nicht geben. Angestrebt wird eine Mischnutzung des ehemaligen Lagergeländes mit Wohn- und Gewerbestätten und einem Gedenkort, der an die Gräuel der Nazizeit erinnert. Wie genau das aussehen soll, ist noch unklar. Das soll jetzt ein Ideenwettbewerb zeigen.
Susanne Lettenbauer über das ehemalige KZ-Außenlager in Neuaubing und die schwierige Frage, wie retten wir die Erinnerung an die Gräueltaten der Nazis? Unter der Corona-Pandemie leiden die besonders stark, denen es vorher schon nicht gut ging. Obdachlose zum Beispiel, die in den Einkaufsstraßen kaum noch jemanden treffen, der ihnen Geld schenkt. Oder Drogensüchtige, die auf die tägliche Hilfe von Drogenambulanzen angewiesen sind. Wie die in Corona-Zeiten über die Runden kommen, hat unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder recherchiert.
Wenn Björn Reitschuster sich hochreines, synthetisch hergestelltes Heroin spritzen will, muss er nüchtern sein. Das sogenannte Diamorphin bekommen die Kundinnen und Kunden der Drogenambulanz in der Hamburger Holstenstraße erst nach einem Alkoholtest.
Am Anfang Alkoholpusten, jeden Tag, vor jeder Vergabe. Und wenn man 0-0 gepustet hat, nur dann kriegt man die Wartemarke, dass man reinkommt.
Björn heißt eigentlich anders, weiß aber um die Vorurteile, mit denen drogenkranke Menschen immer noch zu tun haben. Björn kommt einmal morgens und einmal am frühen Abend, um sich seine Dosis zu spritzen. Er hält seine Wartemarke in der Hand, schaut hoch zur Anzeige, noch 5 Minuten. Geleitet wird die Drogenambulanz von Anina Carstens. Ihr Team hatte, vor allem im ersten Lockdown, alle Hände voll zu tun, um den Betrieb 7 Tage die Woche weiterlaufen zu lassen.
Es gab keine Schutzausrüstung und so weiter und so fort. Deswegen haben wir relativ rasch schon Ende März reagiert und konnten hier in allen Berufsgruppen das Team in 2 unterschiedliche Gruppen teilen, sodass immer ein Team eine Woche 77 Stunden durchgearbeitet hat und dann in der Folgewoche im Wechsel das komplette andere Team ohne Kontakt untereinander gestartet ist. Das haben wir so bis Ende Mai, Anfang Juni haben wir das so fortgeführt.
Neben dem künstlichen Hochrein-Heroinersatz Diamorphin bekommen Suchtkranke in der Drogenambulanz auch andere Medikamente, zum Beispiel Methadon, Subutex, Substituol oder Polamidon. Viele Patientinnen und Patienten können mit diesen Arzneien wieder ihren Alltag meistern, gehen gleich nach ihrem morgendlichen Besuch in der Ambulanz zur Arbeit, kommen nach Feierabend für die 2. Dosis zurück. So macht es auch Björn mit seinem Hausmeisterjob. Im Laufe des Jahres werde die Ambulanz noch besser unter Pandemiebedingungen arbeiten können, sagt Leiterin Anina Carstens.
Schnelltests für Patienten haben wir tatsächlich bislang noch nicht bekommen. Das wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit mal anstehen. Aber wir haben natürlich für die Mitarbeiter Schnelltests jetzt seit Ende 2020 ungefähr.
Vorn in der Ambulanz steht Björn mit seiner Wartemarke. Gleich ist er dran.
Siehst du, jetzt sind wir dran. Na dann komm.
In Pandemiezeiten dürfen immer nur 4 Personen den sogenannten Applikationsraum nutzen. Die Tische stehen weit auseinander. Hinter einer Plexiglasscheibe hat ein Mitarbeiter schon alle Utensilien für Björn auf ein kleines Tablett gelegt, schiebt es durch einen schmalen Spalt über den Tresen.
In dem Schälchen ist jetzt drin mein Abbinder, Trockentupfer, Pflaster, mein Medikament und eine Kanüle oder ein Butterfly, je nachdem, was man benutzt halt. Dann steht hier auf dem Tisch immer Desinfektion. Einsprühen, sauber wischen, Abbinder benutzen, so, und dann einfach ansetzen und dann läuft das Blut.
Durch den dünnen Plastikschlauch an der Kanüle fließt Björns Blut in Richtung Einstich. Langsam drückt er es zusammen mit dem Diamorphin zurück in die Vene. Eine Viertelstunde muss er danach noch warten, bleibt unter Aufsicht des medizinischen Personals. Niemand soll benommen die Ambulanz verlassen. Die täglichen Abläufe umkrempeln musste auch das Team des Drop-In, ganz in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Diamorphin wird dort nicht ausgegeben, sondern nur Methadon, ein flüssiges Drogensubstitut, das vor Ort eingenommen werden muss. Alle Süchtigen müssen sich vorher registrieren lassen, erzählt der Leiter des Drop-In, Peter Möller.
Pro Tag kommen hier ca. 100 Menschen hierher, um sich substituieren zu lassen, um sich ihr Methadon abzuholen. Hier ist die Anmeldung. Per elektronischen Fingerabdruck kommen die Leute rein, dann sieht man gleich, Hans Dieter kriegt 5 Milligramm oder irgendwie sowas. Und dann wird das verabreicht und wird noch miteinander gesprochen. Und dann kommt wieder der Nächste.
Anders als in der Drogenambulanz in der Holstenstraße kommen nicht mehr Menschen als vor Ausbruch der Pandemie ins Drop-In. Insgesamt nutzen jeden Tag 400 Süchtige die Einrichtung. Im Drop-In gibt es Drogenkonsumräume, in denen sich die Süchtigen selbst mitgebrachte Drogen spritzen können. Und neben einer Kleiderkammer, einer Sprechstunde und dem Kaffeebereich gibt es auch die Möglichkeit, benutzte gegen saubere Spritzen zu tauschen. Dieses Angebot werde viel stärker angenommen als vor der Pandemie, erzählt Christine Tügel. Sie gehört zum Vorstand des Jugendhilfe e.V., dem Trägerverein des Drop-In.
Es ist proportional gestiegen zu dem, was im Konsumraum weniger stattfinden kann durch die Platzbegrenzung.
Das Team des Drop-In müsse nun öfter als früher mit dem Notfallkoffer nach draußen, müsse schnelle Hilfe leisten, wenn Menschen sich vor der Einrichtung zum Beispiel eine Überdosis spritzen.
Und das machen sie auch, wenn keine Pandemie ist, das kommt auch vor. Aber es führt natürlich dazu, dass mehr außerhalb des Drogenkonsumraumes stattfindet. Und dann natürlich unter den unhygienischen Bedingungen, so wie sie sind. Im Staub, auf der Wiese, mit nicht sauberem Wasser und den ganzen Begleiterscheinungen.
Der Schwarzmarkt für Drogen, sagt Christine Tügel, funktioniere längst wieder. Nur die Möglichkeiten, sich durch Betteln oder Ladendiebstähle Geld für den Stoff zu besorgen, seien in Pandemiezeiten kaum noch gegeben. Auch für drogenabhängige Prostituierte sei die Lage viel schwieriger geworden. Die Preise, für die sie ihre Körper verkauften, seien gesunken. Also fahren jeden Tag die Freier vor dem Drop-in vor, nutzen die Situation aus. Die Zahl von Vergewaltigungen, von Körperverletzungen durch diese Männer, sagt Christine Tügel, sei seit Beginn der Pandemie stark gestiegen. Tügel beobachtet, dass die Verelendung der Drop-in-Kundschaft in der Pandemie zugenommen hat. Auch dadurch, weil die Einrichtung längst nicht so viele Menschen wie früher reinlassen darf, auch nicht in den Café-Bereich.
Wenn man obdachlos und drogenabhängig ist, dann ist der Aufenthalt in dem Café unter anderem auch dazu gedacht, sich auszuruhen und vielleicht auch mal im Sitzen zu schlafen. Und die Erschöpfungszustände der Menschen, ich finde schon, dass das sichtbar ist, dass wir mehr Menschen haben, die eben gesundheitlich sehr angeschlagen sind.
Christine Tügel, die Leiterin einer Hamburger Drogenberatungsstelle, in der Reportage von Axel Schröder.